Ja, ihr könnt gerne nochmal aufstehen, dass wir zusammen beten für die Zeit, die vor uns liegt. Unser Herr und unser Gott, Jesus Christus, danke dafür, dass wir uns hier treffen dürfen, Herr, dass wir Gemeinschaft haben dürfen miteinander und mit dir, Herr, dass wir auf dein Wort hören dürfen, Herr. Und ich bete darum, dass wir ein Stück weit mehr verstehen, Herr, was passieren wird und was das mit unserem Leben zu tun hat. Amen. Letztes Wochenende hat das noch nicht geschafft, dieses Wochenende schon. Es war ein, so wurde zumindest betitelt, Rekord für die Ewigkeit, der 49 Jahre, fast 50 Jahre also Bestand hatte. Und letztes Wochenende wurde er eingestellt, also Herr Lewandowski ist gleichgezogen mit Herrn Gerd Müller, dem Bomber der Nation. Er hat in einer Saison 40 Tore geschossen, in der Saison 71-72. Das ist eine Riesenleistung. Und man sagt, ein Rekord für die Ewigkeit, der wird nie wieder gebrochen werden. Aber mit Fleiß und Zielstrebigkeit hat Robert Lewandowski die Saisons und jetzt speziell diese Saison auch Spiel um Spiel getroffen und sich an diesen alten Rekord herangewagt. Bereits am vorletzten Spieltag hat er eben diesen Rekord egalisiert und hat er eben dieses Trikot auch hochgezogen, wo drauf steht Forever Gerd, für immer Gerd. Und für immer Gerd im Sinne dieses 40-Tore-Rekordes ist es nun nicht mehr. Ja, er wird natürlich erstmal unvergessen bleiben, aber die Bestmarke ist nun 41. Aber meine Lieben, auch das ist nicht für die Ewigkeit. Alles, was diese Erde betrifft, ist nicht für die Ewigkeit. Jegliche Atome, so haben wir letzte Woche schon gehört, werden aufgelöst werden, die Elemente werden verbrennen. Alles wird vergehen, nichts, was wir hier kennen, bleibt. Wir schauen nach vorne, blicken auf die Entrückung der Gläubigen, auf den Tag des Herrn, auf die Belohnung für die Gläubigen, die Wiederkunft Christi, das tausendjährige Reich, das große Gericht der Ungläubigen und der Anbruch der Ewigkeit bei Gott. Eben mit vorausgehender Zerstörung der Himmel und der Erde. Und Petrus zeigt dem Gläubigen, der den Petrusbrief jetzt liest, dass im Angesicht dieser Ereignisse in der Zukunft unser Leben im Hier und Jetzt eine gewisse Ausrichtung haben soll. Und das finden wir heute in dem Bibeltext 2. Petrus 3, ab Vers 11. Dort finden wir 4 Merkmale für einen Gläubigen, der im Angesicht dieser anbrechenden Ewigkeit lebt. 2. Petrus 3, ab Vers 11. Wir lesen gemeinsam Gottes Wort. 2. Petrus 3, ab Vers 11. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligen Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Worte unseres lebendigen Gottes. Und diese Verse habe ich um das Thema gestellt, weil die Ewigkeit kommt. Weil das kommt, es kommt. Der Tag Gottes kommt. Deswegen, und Petrus macht das sehr deutlich, muss es Einfluss auf dein Leben im Hier und Jetzt haben. Weil die Ewigkeit kommt, lebe heilig, sei heilig und gottesfürchtig. Vers 11. Lebe voller Erwartung. Eben Erwartung darauf, dass das endlich seinen Gang nimmt. Ja, wir warten ja auf seine Wiederkunft als nächsten Schritt. Das Dritte, was er uns zeigt, habe echten Herzensfrieden. Und viertens, weil die Ewigkeit kommt, staune über Gottes Geduld. Ich hätte auch sagen können, nutze Gottes Geduld, denn noch ist Zeit, dass Menschen Buße tun können. Gott macht in der Bibel deutlich, was am Ende der Zeit alles geschehen wird. Ja, nicht, dass wir in Spekulationen, irgendwelchen Zeitberechnungen, Kodierungen oder Fantasien verfallen. Nein, er sagt ganz einfach, weil dies kommt, richte dein Leben hier und jetzt korrekt aus. Und deshalb ist mein Ziel, dass du und ich, dass wir dieses Leben im Angesicht der Ewigkeit leben. Das Leben, was du jetzt hier auf dieser Erde hast. Dass wir heute das überdenken, wie es bis jetzt ist. Und dass wir vielleicht ein Stück weit neu mehr mit diesem Blick ausgerichtet werden und das Leben im Hier und Jetzt. Ja, für ihn in diesen Punkten, so wie Petrus uns diese Merkmale vor Augen führt, überdenken und ändern. Und das erste Merkmal, was wir eben finden, ist in Vers 11, dass ein Gläubiger, der mit dieser herannahenden Ewigkeit lebt, mit der Sicht darauf, dass er ein heiliges und gottesfürchtiges Leben lebt. Weil die Ewigkeit kommt, sei heilig und gottesfürchtig. Da dies, Vers 11, so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein im heiligen Wandel und Gottseligkeit oder Gottesfurcht? Ja, Petrus leitet hier Vers 11 diese Begründung ein, er nimmt Bezug auf das vorher Geschriebene, was wir letzte Woche gehört haben. Er nimmt Bezug auf Himmel und die Elemente in Vers 10, die aufgelöst werden. Das ganze Universum unterliegt der Vernichtung durch Gott. Evolution sagt, es wird sich immer weiterentwickeln, immer höhere Spezies entwickeln sich. Aber wir sehen, letztendlich kommt der Zerfall. Nicht, weil es die Evolution irgendwie umkehrt, nein, das ist Blödsinn, weil Gott es angekündigt hat. Weil Gott es angekündigt hat. Und bis dahin gibt er uns eine klare Sicht, wie dein und mein Leben laufen soll. Eben weil das alles in der Zukunft passieren wird, schreibt Petrus, wie dein und mein Leben im Hier und Jetzt aussieht. Ja, er sagt, als was für Leute müsst ihr da stehen? Wie müsst ihr da stehen? Welche Dinge, Schlachter übersetzt es, glaube ich, so, euer Leben auszeichnen sollen? Das soll euer Leben prägen, wenn doch alles kommen wird. Weil das alles kommen wird. Weil der Tag der Ewigkeit anbricht. Mache dein Leben im Hier und Jetzt mit diesen Dingen vertraut. Und das Erste, was wir hier in Vers 11 sehen, sind eben diese beiden Dinge. Eben der heilige Wandel, das ist ein angemessenes äußerliches Verhalten und eine angemessene Herzenshaltung, die Gottesfurcht. Das ist sehr eng miteinander verbunden, deswegen habe ich es unter einen einzigen Punkt gepackt. Und es ist vielleicht nicht alles leicht zu verstehen, was kommen wird und in welcher Reihenfolge das abläuft und so weiter. Aber was klar ist, diese Welt vergeht und unser Herr kommt wieder. Das sind zwei Dinge, die klar sind und deswegen, so sagt Petrus, richte dein Leben im Hier und Jetzt darauf aus. Das, was zukünftig passiert, soll deine Motivation sein, soll dich motivieren zu sagen, ja, ich möchte vor ihm dastehen, so wie er mich haben möchte. Ich möchte, dass andere davon erfahren. Ja, also einerseits diese Punkte der Gottesfurcht und der Heiligkeit, aber eben auch den Blick auf deine Bekannten, Verwandten, Freunde, die davon vielleicht noch gar nicht wissen. Auch Paulus fordert immer wieder in seinen Briefen auf, denkt daran, er kommt wieder, darum richtet euer Leben im Hier und Jetzt korrekt aus. Denkt daran, er wird euch vor ein Gericht stellen, das Preisgericht Christi, wo du Belohnung erhalten wirst für diese Werke, die du getan hast. Die Werke mit der Motivation, Christus zu dienen. 2. Korinther 5 und 1. Korinther 3. Und so fasst John MacArthur zusammen, der Gedanke an einen zukünftigen Lohn und an die Rechenschaft gegenüber Gott veränderte eindeutig Paulus' Perspektive in Bezug auf seine Lebensführung. Also Paulus hat verstanden, Moment, wenn er doch wiederkommt, dann kann ich doch nicht einfach weiterleben, wie ich will. Dann muss ich doch was in meinem Leben tun. Und er hat das in besonderer Art und Weise natürlich immer wieder erfahren. Und weiter schreibt MacArthur, das Wissen darum, dass er einmal vor Christus, seinem König, stehen würde, war eine starke Motivation für ihn, der Berufung würdig zu wandeln, in Heiligkeit zu wandeln, in Reinheit zu wandeln, gottesfürchtig zu wandeln. So steht es hier in Vers 11. Was für Leute müsst ihr denn sein? Was für Leute müssen wir denn sein? Leute, die mit dem Blick auf die anbrechende Ewigkeit im heiligen Wandel und mit Gottesfurcht leben. Was bedeutet das konkret? Was bedeutet es, heilig zu wandeln? Heiligkeit ist ja erst einmal eine Eigenschaft Gottes, eine Eigenschaft, die sehr oft in der Bibel deutlich wird. Seine Heiligkeit ist der Maßstab für unser Leben. So hat Petrus in seinem ersten Brief deutlich gemacht, wie er heilig ist. So seid auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Gott ist in seinem Wesen so rein. Ich stelle mir immer so eine Wiese im Winter vor, die man gar nicht mehr sieht, weil sie von reinem weißen Schnee bedeckt ist. Da ist noch keiner drauf gewesen. Rein, kein Makel. Das ist Gott. In Heiligkeit zu wandeln umfasst die Trennung, die Absonderung von Sünde, von allem Bösen. Ein heiliger Wandel bedeutet, dass du fernab der Sünde lebst. Das ist das Ziel. Das ist das, wie Gott es sich vorstellt. Und es betrifft alle Lebensbereiche. Ob dein Leben, auf der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, gegenüber deinen Nachbarn. Es betrifft alle Arten des Denkens, des Redens, des Handelns. Ohne Sünde. Das ist der Anspruch, der Wille Gottes, eure Heiligung. Ja, und doch wissen wir, woher wissen wir das? Nun, wir kennen es in unserem eigenen Leben, aber wir wissen es auch, weil Paulus es sagt, weil Petrus es sagt, Johannes weiß davon, Jakobus, alle Apostel wissen das, dass wir diesen Maßstab der vollkommenen Heiligkeit Gottes in dieser Welt nie erreichen können. Ja, wir haben den Heiligen Geist, der uns hilft, aber wir wissen zugleich, der alte Mensch, der immer wieder kämpft und in unserem Leben auftreten wird, die Versuchung, die uns zur Sünde verleiten möchte. Aber das hindert uns nicht daran, und dazu rufen die Apostel auf, danach zu streben, mehr zu werden, wie Christus in seinem Wesen war. Es gefällt Gott, wenn wir in Heiligkeit vor ihm leben, einen heiligen Wandel in unserem Leben aufzeigen. Und das bedeutet zugleich eben, dass die Sünde, die in deinem Leben aufkommt, die in meinem Leben aufkommt, dass wir sie zu wem bringen? Zu Jesus, dass wir sie ihm bekennen, dass wir eingestehen, ich schaffe es nicht, ich habe es wieder verrafft und ich bitte dich um Hilfe. Hilf mir nächstes Mal in dieser Situation anders zu reagieren. Hilf mir, dass mir dein Wesen der Heiligkeit viel mehr bewusst wird, vor Augen gemalt wird. Hilf mir, dass ich der Versuchung beim nächsten Mal widerstehen kann. Ja, ich denke, wir alle kennen David aus der Bibel. Es war auch kein vollkommen Heiliger, in dem Sinne, dass er nicht mehr sündigte. Aber er wird beschrieben als ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er eben unter anderem bußfertig war, weil er zu Gott gegangen ist und gesagt hat, verzeih mir, ich hab's verrafft. Er ist mit seiner Sünde zu Gott gegangen. Und das soll unser Leben prägen. Dass wir in Heiligung vorangehen, dass wir immer mehr ein Stück weit in das Bild Jesu verwandelt werden, bis der Tag kommt, wo er uns nach Hause holt oder wo wir heimgehen durch Sterben. Und ich habe noch vier Fragen einfach mit den Bibelstellen dahinter. Willst du, dass Christus mehr Gestalt in dir gewinnt? Willst du, dass dein Sinn immer mehr erneuert wird in sein Denken, in seine Gedanken? Willst du, dass der neue Mensch deinen alten immer mehr verdrängt? Willst du immer mehr rein sein, wie er rein ist? Das sind vier Fragen, die letztlich auch hinter diesen Bibelstellen dann stehen. Ja, das soll unser Wunsch sein. Das soll mein Wunsch sein. Ich hoffe, es ist auch dein Wunsch, dass du sagst, ja, das soll in meinem Leben passieren, weil er kommt. Weil er kommt. Du kennst die Bereiche in deinem Leben am besten, wo das vielleicht noch nicht so ist. Deswegen bring ihm das heute, bring es ihm immer wieder im Gebet, dass er dir hilft, genauso zu leben, einen heiligen Lebenswandel. Und damit ganz eng verknüpft ist eben auch diese innerliche Einstellung, diese Herzenshaltung, der Gottesfurcht. Ja? Gottesfurcht, Gott zu fürchten. Warum? Weil Gott immer da ist, weil er immer zuschaut in diesen Gedanken. Es gibt einen, der alles in deinem Leben weiß. Nicht nur das, was du tust, was man sehen kann, sondern auch die Gedanken deines Herzens kennt er. Lebe in diesem Bewusstsein, dass er da ist und handle dementsprechend. Ja, auch wenn Gottes Furcht erst einmal eine Herzenseinstellung ist, so hat sie dennoch völlige Auswirkungen auf deine Praxis. Insbesondere eben den heiligen Wandel. Wenn ich Gott fürchte, dann nehme ich Abstand von der Sünde. Wenn ich ihn respektiere, dann respektiere ich das, was er sagt und das, was sein Wille ist. Menschen, die in die Nähe Gottes kommen, die kennen diese Furcht, weil sie wissen, er ist ein heiliger, ein ehrfurchtgebietender Gott. Ja, wenn ihr an Mose denkt, der da einfach zu diesem Busch hingeht und sagt und hört, nein, nein, stopp, zieh deine Schuhe aus. Es ist heiliger Boden. Und was tut Mose? Er kniet nieder, verhüllt aus Ehrfurcht vor der Anwesenheit Gottes sein Angesicht. Ein heiliger, ein ehrfurchtgebietender Gott. Oder vielleicht erinnert ihr euch noch an die Flucht von Jakob vor seinem Bruder Esau. Als er sich nachts hingelegt hat, den Stein an sein Kopfende, und er träumte, vermeintlich erst einmal, diese Himmelsleiter, die Engel gehen rauf und runter. Aber plötzlich merkt er, Moment, der Herr selbst ist da. Und es wird beschrieben in 1. Mose 28, und er fürchtete sich und sagte, furchterregend, furchtbar ist diese Stätte, weil Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Gegenwart da ist. Die Gottesfurcht hat viele Aspekte, wie sie sich praktisch im Leben auslebt. Ich habe ganz viele Stellen dazu, das wäre ein bisschen unübersichtlich geworden. Fürchtest du Gott, dann vertrau ihm. Dann liebe ihn, dann sei ihm gehorsam. Wenn du Gott respektierst, dann klammerst du dich an ihn, dann bist du bereit, das zu tun, was er sagt, in Gehorsam und in der Liebe. Wenn du Gott fürchtest, dann gehst du die Wege Gottes bereitwillig. Du forschst nach seinem Willen und möchtest ihm dienen und ihm die Ehre geben. Und zugleich eben den Weg des Bösen zu meiden. Steht es auch in den Sprüchen. Wer Gott fürchtet, ist der, der den Weg des Bösen meidet. Du suchst das Gute. Und das sind natürlich alles diese Oberaspekte, die sich durch unser ganzes Leben ziehen, die sich in allen Bereichen unseres Lebens niederlassen sollen. Aufgrund der Gottesfurcht. Sei heilig und gottesfürchtig, weil er kommt. Weil das alles passieren wird am Ende. Deswegen richte dein Leben jetzt schon dahin aus. Sei heilig und Gott ist fürchtig. Das zweite Merkmal, zurück im Petrusbrief, das zweite Merkmal eines Gläubigen, der im Angesicht der herannahenden Ewigkeit lebt, ist ein Leben voller Erwartung. Und das sind die Verse 12 bis 13, wenn ihr nochmal reinschaut in die Bibel. Dort steht, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen, also um des Tages Gottes Willen, werden die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen. Ja, Vers 12 nimmt hier Bezug auf das Leben der Gläubigen, ja, indem ihre Hoffnung ins Zentrum gerückt wird. Die Ankunft des Tages Gottes, so beschreibt es Petrus hier. Und Petrus nimmt hier Bezug auf Vers 11 und beschreibt es hier als Art und Weise, wie dieser heilige Wandel und diese Gottesfurcht, das Leben in Gottesfurcht geprägt sein soll. eben gleichzeitig erwartend, indem wir erwarten, dass das zukünftig geschieht. Ihr seht, wie nah das miteinander verbunden ist. Wir erwarten den Tag und deswegen ist unser Leben in hier und jetzt von dieser Erwartung in einem Leben mit heiligen Wandel und Gottesfurcht geprägt. Wir sehen hier einmal von der Erwartung des Tages Gottes und bei mir steht Beschleunigung oder dieses Anstreben oder dieses Herbeieilen, je nach Übersetzung. Wenn jetzt hier steht, dass es um den Tag Gottes geht, in Vers 10 haben wir vom Tag des Herrn gelesen, dann sind das zwei verschiedene Dinge. Ich habe es einfach mal ganz kurz aufgeschrieben. Der Tag des Herrn ist meistens eigentlich beschrieben über diese zukünftige Gerichtszeit. Das ist ein feststehender Begriff, schon aus dem Propheten Joel, dort wird er sehr oft erwähnt, bezeichnet es Gottes Eingreifen in die Geschichte in besonderer Art und Weise zum Gericht am Ende der Zeit, der Tag des Herrn. Dann, wenn Gott die Bösen auf der Erde richten wird, wenn er dem bösen Weltsystem in der jetzigen Form ein Ende bereitet. Das sind die 7 Jahre der sogenannten Trübsalzeit. Wir lesen sehr viel von dieser Zeit in der Offenbarung, wenn Zorneschalen ausgegossen werden und so weiter. Es passieren so viele Dinge dort. Aber dann auch nach dem 1000-jährigen Reich, wenn Himmel und Erde vergehen werden. Das ist Tag des Herrn. Das ist Gottes Gerichtszeit. Und dahingegen ist der Tag Gottes dann der anschließende Zustand, der ewige Zustand eben mit neuer Himmel und neuer Erde. Ja, das ist der Unterschied. Die alte Erde wird vernichtet werden, der alte Himmel wird vernichtet werden. So sehen wir hier auch in diesen Versen. Und ein neuer Himmel, eine neue Erde werden entstehen. Offenbarung 21 und 22. Und das ist der Tag Gottes, die Ewigkeit, die anbricht. Und darauf schauen wir heute in diesen Versen. Du wirst einmal da sein bei Gott. Eine ganze Ewigkeit. Weißt du, was Ewigkeit ist? Können wir uns nicht nur ein bisschen ausmalen, weil wir in Raum und Zeit gefangen sind in unserem Denken. Du kannst dir einen kleinen süßen Vogel vorstellen. Einmal im Jahr kommt dieser Vogel zu einem Sandstrand dieser Welt. Und er pickt ein Korn und bringt ihn woanders hin. Und das tut er Jahr für Jahr. Immer einen kleinen Korn. Und er tut das auf der ganzen Welt, an allen Sandstränden, die es gibt. Und wenn er alle einzelnen Körner weggepickt hat, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Das ist Ewigkeit. Unvorstellbar. Es ist nur ein ganz kleines Hilfsmittelchen, weil Ewigkeit keiner Zeit unterliegt. Aber diese Dimension, ewig bei ihm zu sein, unglaublich. Aber damit dieser Tag beginnen kann, dass wir bei ihm im neuen Himmel, auf der neuen Erde leben, wie Petrus hier schreibt, passieren vorher eben diese Dinge. Dass der Himmel ins Feuer geraten wird oder vom Feuer zergehen wird. Dass die Elemente, das heißt die Bausteine, die Anordnung, letztlich die Materie, die Atome in Brand vor Hitze, in der Flammenglut zerschmelzen werden. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, dass so ein Universum zerschmilzt. Wie wenig wir uns auch vorstellen können, dass es innerhalb von wenigen Tagen komplett erschaffen wurde durch Gottes Wort. Aber, und das ist das Schöne, Vers 13 zeigt uns, dass diese Vernichtung eben nicht das Ende ist, sondern dass es dann losgeht. Wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist diese Perspektive, diese Hoffnung, die du hoffentlich auch hast, oder? Bei ihm zu sein für alle Ewigkeit. Diese Perspektive beruht eben auf Gottes Verheißung, auf sein Versprechen, die sich erfüllen werden. Ich habe bereits im Alten Testament angekündigt, habe 3 Stellen dazu geschrieben. Es geht um sein Versprechen. Ich mache einen neuen Himmel, ich mache eine neue Erde. Und beide verbindet eine Sache, und zwar das Wohnen von Gottes Gerechtigkeit. Das spricht von einer nie dagewesenen Qualität. Gott ist gegenwärtig. Die Folgen des Sündenfalls werden rückgängig gemacht. Der neue Ort, der wird ganz anders beschaffen sein. Und Wir schlagen einfach mal Offenbarung auf, dass wir einfach mal ein paar Verse lesen von dem, was sein wird. Wie Johannes das sehen durfte und wie er das für uns, so gut es ging, auch beschrieben hat. Offenbarung 21. Und ich sah, direkt Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und das Kapitel geht noch weiter, einmal Kapitel 22, Abvers 1. Und er zeigte mir einen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes, das ist Jesus. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt, jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein. Keiner bedarf mehr des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sind nur einige Verse dessen, was Johannes uns da beschreibt. Und damit das eintreffen wird, damit dieses Leben möglich sein wird, muss der Herr zuerst das alte und damit auch die Sünde verfluchte Welt vernichten. Ja, auch wenn man sagt, und das ist auch durchaus richtig, mit der Bekehrung fängt die Ewigkeit an. Ja, ab da haben wir ewiges Leben. So ist es hier, der Tag Gottes, der genau das beschreibt, diesen ewigen Zustand im neuen Himmel, in der neuen Erde. Und diese Erwartung auf die Wiederkunft Christi, die wir beim letzten Mal gesehen haben, den Tag des Herrn und auch beim vorletzten Mal, dazu kommt eben speziell die Erwartung, und das meinen wir eigentlich meistens damit, wenn wir das sagen, dass auch die Ewigkeit anbricht in der Gegenwart unseres Gottes, wenn wir zum Glauben, zum Schauen kommen und er immer da sein wird, von Angesicht zu Angesicht. Und neben dieser Erwartung, um die es ja hier in unserem Punkt geht, schreibt Petrus noch von einer anderen Sache. Er schreibt, dass wir die Ankunft des Tages Gottes oder das Kommen des Tages Gottes erwarten und, bei mir steht, beschleunigen. Im Griechischen steht hier ein Wort, Speudo. Ja, wir kennen das vielleicht von Speed, von Sputen. So ein bisschen davon abgeleitet, also eilen, sich eilen, herbeieilen. Dass wir den Tag Gottes herbeieilen, dass wir darauf so ausgerichtet sind und ihn so herbeisehen, anzustreben, ihn gewissermaßen entgegeneilen, dass er kommt. Diese Sehnsucht, die das nochmal ausdrückt. Einmal diese Erwartung, ja, es wird kommen, und dann diese Sehnsucht, dass wir daraufhin eilen. Das möchte Petrus hier ausdrücken und die Ewigkeit kommt. Lebe in dieser Erwartung. Lebe in dieser Erwartung. Und wie kannst du das tun? Wie kann diese Erwartung in dir mehr wachsen? Wie kann sie in mir mehr groß werden und neu vor Augen geführt werden, immer wieder neu? Nun, indem du das tust, was wir die letzten Wochen getan haben, dass wir uns damit beschäftigen. Die Bibel zu lesen. Setz dich heute Abend hin, lese vielleicht mal die Kapitel 21 und 22 des Buches Offenbarung. Dass es mehr wieder vor Augen gemalt wird, wo wir hinlaufen werden. Wo diese ganze Weltgeschichte hinläuft, wo unser Ziel ist. Die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes. Lies Bücher, die deinen Blick dahin lenken, die dir Geschmack machen, die das ein Stück weit erklären, was passieren wird und dass wir ein Stück weit mehr Lust haben, wie Paulus vielleicht. Ich sage das als junger Mensch, da ist das oft nicht so, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Mann, das war sein Sehen. Philipper 1, 23. Ja, man kann gute Bücher finden zu diesem Thema der Ewigkeit. Ja, auch dieses dicke weiße Buch, ich weiß gar nicht, müsste noch da stehen. Eine systematische Theologie. Ich habe gestern noch das Kapitel gelesen vom neuen Himmel und neue Erde und es hat mich einfach erfreut, der es noch ein Stück weit erklärt hat, was da alles sein wird, was in Offenbarung 21 und 22 beschrieben steht. Das ist nicht langweilig, oh, den ganzen Tag irgendwie nur da stehen und singen. Nein, es wird viel mehr da sein. Das Wichtige ist die Gegenwart Gottes, dass er da ist für immer. Ja, dass wir gute Bücher dazu lesen und ermuntert werden, darauf abzuzielen. Fragt Lea, kann euch sicherlich noch gute Tipps geben und vielleicht das ein oder andere Buch beschaffen. Und das Letzte, was du tun kannst, ist, das mit in deine Gebete mit reinnehmen. Ja, ich weiß nicht, ob du aufgrund dieses Versprechens betest. Herr, komme bald. Herr, dein Reich, komme. Ja, es ist schon da, das wissen wir auch. Aber, dass dieses ewige Reich anbricht. Ist es dein Gebet, Herr, komme bald? Das wird in dir mehr und mehr diese Erwartung hervorrufen, wenn es in dir drin ist, wenn du darum ringst im Gebet und diese Hoffnung ausstrahlst. Herr, komme bald. Deswegen dürfen wir jetzt schon in freudiger Erwartung leben. Es wird kommen. Es wird kommen. Und das kann unser Leben im Hier und Jetzt nochmal völlig verändern. Schauen wir uns das dritte Merkmal an. Weil die Ewigkeit kommt, habe echten Herzensfrieden. Vers 14 im 2. Petrusbrief. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch unbefleckt und tadellos vor ihm in Frieden befunden zu werden. Zur Erwartung des Anbruchs der Ewigkeit in neuem Himmel und neuer Erde kommt eben dieses Merkmal eines Gläubigen hinzu. Von Gott in Frieden befunden zu werden oder vor Gott im Frieden befunden zu werden. Dass wir uns darum bemühen, so steht es hier. Was das bedeutet, kommen wir gleich zu. Zunächst schreibt Petrus aber hier davon, dass wir unbefleckt und tadellos sein sollen. Das passt eigentlich zu unserem ersten Punkt. Unbefleckt im Charakter, tadellos im Ruf, in der Tugendhaftigkeit, also im Leben. Ja, einen heiligen Charakter. Davon soll unser Leben geprägt sein. Ganz im Gegensatz zu wem? Kapitel 2, die Irrlehrer. Die beschreibt er als unrein, als befleckt. Du und ich, wir sollen anders sein. Anders in dieser Welt. Aber dieses Befundenwerden vor Gott in Reinheit geht noch weiter, eben wie er es hier beschreibt, in Frieden. Dabei geht es wahrscheinlich weniger um den Frieden mit Gott, weil er schreibt ja hier an die Geliebten, deshalb Geliebte, ja, die haben schon Frieden mit Gott geschlossen. Es geht auch nicht darum, dass wir aktiv nach Frieden streben, das sollen wir auf jeden Fall tun, das ist keine Frage, sondern hier geht es um diesen Frieden im Herzen, letztlich ohne Furcht vor den kommenden Dingen, ohne Furcht auch speziell vor dem Gericht. Ein Christ soll keine Angst haben, keine Furcht verspüren vor den Dingen, die vor ihm liegen. Speziell das, was kommen wird, wenn Christus wiederkommt. Ein Friede, der dem sicheren Wissen des Betreffenden entspringt, dass ihm die Sünden vergeben wurden. Das ist die Grundlage, weshalb wir sicher sein dürfen. Vergeben und damit Zugang zum Vater. Es ist letztlich belanglos, wie furchtbar die Dinge im weiteren Verlauf der Menschheitsgeschichte bis zur endgültigen Vernichtung noch werden. In der Hoffnung lebende Gläubige besitzen einen dauerhaften Frieden, der ihnen das Gut, was sie jetzt haben, bewahren wird, das der Herr für diejenigen bereiten hat, die ihn lieben, so sagte schon MacArthur. Ein Blick eben auf diese herannahende Ewigkeit. Und die damit verbundenen Ereignisse der Wiederkunft Christi, die Gerichtszeiten und auch das Preisgericht, wo du als Gläubiger vor Jesus stehen wirst, wo deine Werke beurteilt werden. Da dürfen du und ich im Frieden drüber leben. dass wir eifrig bemüht sind, diesen Frieden zu haben, so schreibt er hier. Befleißigt euch. Ja? Wie geschieht das oder was muss dafür geschehen? Ja? Warum kann ich mich befleißigen, vor ihm, von ihm im Frieden befunden zu werden? Wir sollen uns befleißigen in dem Sinne, dass wir diese Zweifel ausräumen. Dass wir Heilssicherheit haben und wissen, ja, er hat meine Sünden vergeben. Er hat alles bezahlt für mich und ich habe freien Zugang zum Vater und ich brauche mich nicht zu fürchten vor dem Drohenden, was kommen wird. Aber wenn du zweifelst, dann wird Unruhe da sein, dann wird Unfrieden in deinem Herzen sein. Du wirst dich fürchten und wirst vielleicht auch ein bisschen diese Wiederkunft verdrängen, weil du weißt, oh, dass alles gut gehen wird. Du bist nicht sicher. Und so wünsche ich mir, dass dein Leben als Christ, und dazu ruft Petrus hier ein Stück weit aus, dass wir das beiseite schaffen, dass wir in dieser Freude leben, bis er uns holt. Dass wir diesen Wunsch haben, durch alle Nebel hindurch, durch alle Unfrieden hindurch, die es in dieser Welt gibt, klar zu sehen, ich stehe vor ihm, er hat mich gerettet und erlöst. In seinem Namen lebe ich und ich werde vor ihm bestehen. Und jetzt dürft ihr einmal den ersten Johannesbrief aufschlagen. Der greift dieses Thema auch auf, diese Furcht und das Gericht. Und verbindet das mit dem Höchsten, mit der Liebe. 1. Johannes 4, die Verse 17 und 18. Johannes schreibt dort, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Furcht hat mit Strafe zu tun, wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir aber lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Freimütigkeit am Tag des Gerichts. Diesen Frieden, diese Sicherheit darfst du, sollst du jetzt schon haben. Weil du weißt, es ist seine Liebe, mit der er dich geliebt hat. Und diese Liebe, die du hast, ihm gegenüber, auch hier im Kontext dann zu den Mitmenschen in Bruderliebe, die ein Zeichen dafür sind, dass du ein neues Leben hast. Und so schreibt Petrus, dass wir uns befleißigen sollen, vor ihm im Frieden befunden zu werden. Dass er uns sieht und sagt, ja, er hat Frieden im Herzen. In dem Sinne, so wird es ein Stück weit hier gemalt. Ja, dass wir diese Gewissheit haben, deine Schuld ist bezahlt, meine Schuld ist bezahlt. Und dann darfst du Frieden haben vor den Dingen, die kommen werden. Ich komme nun zum vierten und letzten Merkmal und ich habe es so genannt, staune über Gottes Geduld. Weil die Ewigkeit kommt, staune über Gottes Geduld. Ja, und seht, die Langmut unseres Herrn ist die Rettung. Oder seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung oder sogar eure Rettung. Weil ein neuer Himmel und eine neue Erde kommen, gilt es auch, in der Langmut, in der Geduld des Herrn die Rettung zu sehen. Das ist Petrus' Argumentation hier. Ja? Oder sogar eure Rettung zu sehen. Und damit blickt er zurück und sagt, hey, schaut doch zurück, da ist eure Rettung. Jetzt ist immer noch Zeit. Ihr lebt noch. Die Welt ist noch existent. Vers 9 hatten wir das letzte Woche gelesen, dass immer noch Zeit zur Buße ist, weil er so geduldig ist. Weil er langmütig ist und Zeit einräumt, weil er will, dass alle gerettet werden. Wenn Christen den Tag Gottes erwarten, der für sie ewigen Segen bedeutet, sollten sie auch an den Tag des Herrn denken. Und das ist ein Stück weit hier die Absicht, die Petrus deutlich macht. Ja? Dass wir darüber staunen, dass Gott immer noch geduldig ist, dass er immer noch wartet, bis Menschen hinzukommen, bis die Ewigkeit anbricht. Aber dass wir den Tag des Herrn, die Gerichtszeit nicht vergessen und damit die Menschen, die genau dort hineinlaufen. Dass wir nicht nur staunen, sondern man hätte den Punkt auch nennen können, nutze die Geduld Gottes noch. Nutze diese Zeit aus, kaufe die Zeit aus. Die noch da ist. Denn wir wissen von diesen Dingen, auch Paulus hat davon geschrieben, so schreibt Petrus dann gleich weiter. Dass wir diese Verantwortung wahrnehmen. nicht nur uns zu freuen auf den Tag Gottes, sondern auch immer wieder uns der Verantwortung bewusst sind. Der Tag des Herrn kommt. Der Tag des Gerichtes kommt. Die Menschen, die nicht an ihn glauben, werden verloren gehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit diesen Versen beschäftigen. Einerseits ermutigt zu werden und neu diesen Blick zu bekommen, aber auch für das Hier und Jetzt eben unsere Verantwortung sehen und erkennen. In deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, auf deiner Arbeit, in der Schule, wo auch immer du bist. Die Menschen, die du erreichen kannst, dass sie Christus kennenlernen. Ich weiß nicht, wer von deinen Leuten auf der Gebetsliste steht. Wer alles da drauf steht, für den du noch ringst, wer noch nicht drauf steht. Die Leute, mit denen du tagtäglich Umgang hast. Deine Freunde, Bekannten, Verwandten, deine Nachbarn. Noch ist Gott geduldig. Aber die Dinge stehen bevor. Die Entrückung der Gläubigen. Der Tag des Herrn, die Belohnung, die Wiederkunft Christi, das tausendjährige Reich, das große Gericht und der Anbruch der Ewigkeit, nachdem Himmel und Erde vernichtet werden und neu geschaffen wurden. Das kommt. Darüber hat Petrus geschrieben und erinnert uns, darüber hat, wie Petrus uns hier mitteilt, auch Paulus geschrieben. Und das sind noch sehr interessante Verse, die auch nochmal zeigen, wie deutlich damals schon klar war, was Heilige Schrift ist. Was Bibel ist, was dazugehört. Sehr interessant, wie Petrus das hier formuliert. Ja, er sagt, über all diese Dinge hat Paulus auch geschrieben und das tut er. Ja, ich habe einige Stellen auch dazu rausgesucht. Ja, und Paulus wird hier wie bezeichnet? Er wird als geliebter Bruder bezeichnet. Und das ist schon ein Stück weit erstaunlich. Ja, die beiden kannten sich, das ist okay. Aber sie hatten schon 20 Jahre zurück eine riesen Auseinandersetzung. Paulus hat nämlich Petrus zur Rede gestellt, als dieser sein Fehlverhalten dadurch erkennen ließ, dass er sich weigerte, mit nichtjüdischen Christen zu essen. Ja, finden wir im Galaterbrief Kapitel 2. Und da hat Paulus den Wortführer der Apostel vor allen zurechtgewiesen. Petrus wurde öffentlich zurechtgewiesen und auch zweifellos beschämt. Trotzdem hat Petrus das akzeptiert und verständnisvoll die Tadel angenommen und sicherlich Buße getan. Sein Respekt gegenüber Paulus, dem Apostel, wurde dadurch nicht gemindert. Und da hat Petrus wahre Größe gezeigt. Und das macht er jetzt nochmal deutlich und sagt, für die, die es wissen, vielleicht auch, das ist mein geliebter Bruder. Er hatte recht. Und egal was, auch vielleicht an kleinen Streitigkeiten oder Verständnisschwierigkeiten da ist. Er ist mein geliebter Bruder. Paulus hat nämlich ebenso, so bestätigt Petrus, Weisheit von Gott erhalten. Für das Schreiben seiner Schriften. Ja, und er hat interessant, und das kann man ja auch sehen, den gleichen Empfänger geschrieben. Ja, wie auch unser geliebter Bruder nach der ihm gewählten Weise euch geschrieben hat. Die Empfänger des Petrusbriefes haben also auch Briefe von Paulus bekommen. Das wusste Petrus. Und am Ende, und das ist auch, also diese Verse sind echt cool, verteidigt er sogar noch die Schriften des Paulus. Ja, zunächst sagt er zwar, dass einige Dinge schwer zu verstehen sind, und das sind die Dinge der Zeit, die noch kommen werden. Ja, es ist Zukunftsmusik. Und er sagt dann weiter, dass eben Unwissende und Ungefestigte, Leichtfertige das Ganze verdrehen werden. Was tun sie mit Paulusbriefen? Wie aber auch die übrigen Schriften, so sagt er hier. Ja? Und das ist der Hinweis, den er gibt. Wie auch die übrigen Schriften. Und sagt damit, hey, die Briefe von Paulus gehören zur Schrift, sie gehören zum Kanon der Bibel. Für die Leute wurde hiermit bestätigt, die Schriften des Paulus gehören zu Gottes Wort. Kein Konzil hat das festgelegt, sondern sie haben nur das bestätigt, was schon klar war. Das ist Gottes Wort. Und hier haben wir nochmal eine extra Bestätigung für die Schriften von Paulus. der über all diese Dinge geschrieben hat, wie Petrus sagt, der über die Langmut des Herrn geschrieben hat, die auch Rettung bedeutet, wenn man Buße tut. Römer 2, Vers 4. Er hat über die Entrückung der Gemeinde geschrieben, 1. Thessalonicher 4. Paulus hat über den Tag des Herrn und die damit verbundenen Ereignisse geschrieben, 2. Thessalonicher 2. Er hat über die Wiederkunft Christi und das Gericht geschrieben, 2. Thessalonicher 5, 3 und 1. Thessalonicher 5 und 2. Thessalonicher 1 ab Vers 3. Und Paulus hat auch über das Ende aller Dinge und die Neuschöpfung geschrieben im 2. Korintherbrief, Kapitel 5 und 12. Paulus hat davon geschrieben. Und mein Wunsch ist, dass du und ich, dass wir uns immer mehr damit beschäftigen, dass wir uns darüber austauschen, dass wir uns gegenseitig einfach diese Freude zusprechen können. Da kommen wir hin. Lass uns daran denken, darüber zu beten, Jesus, komme bald. Dass wir diesen Tag herannahen und sehen und wissen, er hat es versprochen. Jetzt ist noch Zeit der Geduld, sodass wir gleichzeitig unsere Verantwortung wahrnehmen, da, wo du bist, da, wo Gott dich hingestellt hat. Dass auch die Menschen Jesus finden und sagen, ja, Jesus, komme bald. Und so hat uns Gott durch Petrus in unserem Abschnitt heute eben diese vier Merkmale aufgezeigt. Vier Merkmale, die ein Gläubiger im Angesicht der herannahenden Ewigkeit in seinem Leben aufzeigen soll. Weil die Ewigkeit kommt. Sei heilig und gottesfürchtig, lebe voller Erwartung, habe echten Herzensfrieden und staune und auch nutze Gottes Geduld. Ich freue mich über Robert Lewandowski, schon was Erstaunliches, sowas zu tun. Ich habe nicht viel davon, aber ist schon eine starke Sache. Aber auch das ist nicht für die Ewigkeit. Alles wird aufgelöst werden. Und es stehen Dinge bevor, die schön sind für die, die an ihn glauben, und Dinge, die schrecklich sind für die, die nicht an ihn glauben. Das sind die beiden Möglichkeiten. Ich gehöre zu Jesus oder ich gehöre nicht zu Jesus. Ich glaube an ihn und werde für ewig gerettet oder ich tue es nicht und verbringe die Ewigkeit in der Hölle. Weil die Ewigkeit kommt, überdenke dein Leben. Überdenke dein Leben, wenn du noch nicht mit Jesus lebst. Überdenke dein Leben und das Ziel, worauf es hinausläuft. Und du, der du mit Jesus lebst, überdenke dein Leben im Angesicht der Ewigkeit. Strebe danach, nach diesen vier Dingen, die Petrus uns hier mitteilt. Für dein Leben im Hier und Jetzt. Weil die Ewigkeit kommt. Sei heilig und gottesfürchtig, lebe voller Erwartung, habe echten Herzensfrieden und staune über Gottes Geduld. Amen.